TaxPod, der Steuerpodcast.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir wollen uns in dieser Folge mal mit etwas beschäftigen, was es am Steuermarkt schon seit einiger Zeit gibt, was aber nicht so bekannt ist und so viel genutzt wird, wie wir eigentlich erwartet hätten, dass es genutzt werden könnte. Und das ist die Special Tax Insurance. Wir möchten heute mal über Versicherungen von Steuerrisiken sprechen. Und das Jens und ich machen das zwar häufig, aber wir sind natürlich trotzdem nicht alleine, sondern wir haben hier Verstärkung eingeladen. Aber Jens, ich sei gegrüßt. Erstmal du vielleicht.
Hallo Götz.
Und wen wir nämlich eingeladen haben zu unserem Podcast, ist Alexander Skuratowski. Hi Alexander, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
Hallo zusammen.
Und Alexander ist nämlich Broker für genau diese Produkte. Alexander hat eine lange steuerliche Vergangenheit, auch richtig im technischen Sinne, und betreut eben jetzt von Brokerseite so Versicherungsprozesse. Und das ist natürlich hier ein super Zugang, um so ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert, wie diese Versicherungen abgeschlossen werden, was man damit eigentlich absichern kann. Aber dazu kommen wir gleich im Einzelnen. Also wirklich schön, dass du hier bist, Alexander, und uns Rede und Antwort stehst.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich glaube, an der Stelle würde ich an Jens übergeben. Das machen wir immer so, dass du mal das so grob einsortierst, was wir hier so vor uns haben und was so deine Wahrnehmung ist von einem Thema im Markt. Hier ist es ja ein stark betriebswirtschaftliches Thema jetzt auch. Was kann der Steuerpflichtige erreichen und was ist so deine Einschätzung? Und dann werden wir danach Alexander löchern und mal befragen, wie das alles so funktioniert.
Ja, in der Tat, gerne, Götz. Ja. Und auch für unsere Zuhörer heute ist es etwas weniger technisch als sonst, ja, dass wir durch irgendwelche neuen Entscheidungen des BfH reiten oder andere aktuelle Entwicklungen. Aber es ist trotzdem in gewisser Weise auch eine aktuelle Entwicklung, dass eben diese Steuerversicherungen immer wichtiger werden, aus verschiedenen Gründen. Ja. Also du hast gesagt, das gibt es noch nicht so lange, das Produkt. Das war immer mal wieder so, ist uns das auch über den Weg gelaufen. Und wir wussten, dass es das gibt, aber in letzter Zeit ist der Bedarf enorm gestiegen. Ja, und das liegt an ganz verschiedenen Dingen, glaube ich. Ja, das eine ist, und das wird der Alexander gleich mal erzählen, mein Gefühl ist, die Versicherungen sind enorm schnell. Ja, also anders als die Alternative, die man hat, dass man sagt, ich mache eine verbindliche Auskunft. Ja, wo das Finanzamt vielleicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr braucht, man vielleicht auch gar nicht weiß, ob man dafür die Antwort bekommt, weil vielleicht die Antwort auch nicht die ist, sozusagen, die das Finanzamt geben will, oder eine Antwort ist, die vielleicht auch nicht mehr geben werden kann. Hinzu kommt, was wir auch erlebt haben, Götz, dass eben die Finanzämter erstmal, bevor sie die Antwort geben, uns 44 Höchstgebühren schicken. Ja, das ist ja schon eine 500.000, wo man sich dann fragen kann, so, okay, da hätte ich, glaube ich, auch eine Versicherung beauftragen können. Die hätte mich vielleicht auch 500.000 gekostet. Ich wäre eigentlich schon hinterm Flug und ich hätte vielleicht sogar höhere Sicherheit an der Stelle. Ja, und das sind halt so Dinge im Grunde, die uns jedenfalls in letzter Zeit eben dazu haben kommen lassen, die Versicherung häufiger einzusetzen. Und wir kommen gleich dazu, was sind eigentlich so die wesentlichen Ereignisse. Das passiert in Transaktionen, aber bei uns, weil wir eigentlich versuchen zu vermeiden, solche Transaktionen zu machen, wir eher in Strukturierungsfragen unterwegs sind, dass das bei uns in den Strukturierungen eher zur Absicherung von rechtlichen Fragen eine Rolle spielt.
Und man muss ja auch sagen, vielleicht eine Tendenz noch, also es passiert einem ja häufiger heutzutage, dass verbindliche Auskünfte, also Anträge auch abgelehnt werden, gar nicht mal so sehr aus materiellen Gründen, sondern aus irgendwelchen formellen Gründen, die teilweise nachvollziehbar sind, teilweise aber auch eben weniger nachvollziehbar sind, weil einfach zu gewissen Themen keine Äußerungen mehr gegeben werden sollen, obwohl das lupenreine Rechtsfragen sind, die in der Vergangenheit immer absicherbar gewesen sind. Und auch da muss man sagen, solche so ein bisschen so Hiccup-Risiken, so Showstopper-Risiken, die so aus dem Nichts kommen, ist was, wo vielleicht die Versicherung eben dann auch eine Lösung bietet, die eine verbindliche Auskunft nicht bietet.
Aber ja, und man muss auch sagen, Götz, die Kosten sind natürlich überschaubar. Also der Alexander wird es ja gleich berichten. Aber so, ich war auch erstaunt. Ja, man würde sich ja fragen, was ist eigentlich so, was sind die typischen Kosten, wenn es dann mal zur Versicherung kommt? Wir kommen auch gleich zu den Prozessen. Und Korrigiere mich, Alexander, also ich habe so das Gefühl, zwischen 1,5 und 3% so sind die normalen, sind die, die Kosten für normale Risiken, und das, die Prozent beziehen sich auf das Steuerrisiko, und das fällt eben nur einmal an, nicht jährlich oder so, sondern dann einmal. Und dann kann man sich ja fragen, bin ich bereit, Sicherheit zu haben, und dann bezahle ich diese Fee, ja, aber habe das dann letztlich das Risiko ausgeschlossen. Und viele Mandanten von uns, die wollen halt compliant sein, ja, die wollen einfach sagen, wir wollen da Sicherheit haben, wir wollen compliant sein, und wie du schon sagst, häufig ist es eben so, dass die Finanzämter aus verschiedenen Gründen auch vielleicht gar keine verbindlichen Auskünfte mehr erteilen. Aber ich glaube, dann sind wir auch schon mittendrin, und Alexander, vielleicht berichtest du einfach mal, ja, so, was ist das, was ihr so macht, warum macht ihr das, wie grenzt ihr euch eigentlich zu anderen Dingen ab und so, und dann steigen wir so ein bisschen in den Prozess ein.
Ja, sehr gerne. Großteil der Policen, die wir platzieren, haben einen M&A-Bezug. Der zweite große Block, ich würde sagen 25-30% noch, aber steigend, sind die Restrukturierungen. Und hier tatsächlich, bei Restrukturierungen stehen wir in Konkurrenz zu einer anderen Möglichkeit der verbindlichen Auskunft. Dazu kann ich auch meine Meinung kurz äußern später. Aber das ist tatsächlich sagen wir, der zweitgrößte Block in den Versicherungspolicen. Um die anderen noch abzuarbeiten, das sind die Risiken aus dem Tagesgeschäft oder Risiken aus der Deinvestition. Worüber wir heute sprechen, nehme ich an, ist alles, was das Umwandlungsgesetz und Umwandlungssteuergesetz hergeben.
Nein, und mehr, glaube ich. Ich glaube sozusagen, was du unter Restrukturierung bezeichnest, das können natürlich Umwandlungen sein, aber ich glaube, das ist viel, viel weiter, Alexander. Ja, also jedenfalls aus unserer Sicht, Götz, was wir bisher auch erlebt haben und was wir mit dir auch schon besprochen haben. Ja, also ich glaube, Umwandlungen sind ein Teil, und da kann man Dinge absichern, und da ist natürlich auch die Frage, was kann man da eigentlich absichern? Kann man da rechtliche Fragen eigentlich nur absichern oder auch tatsächliche Dinge, wie zum Beispiel ein Teilbetrieb? Ja, das wäre zum Beispiel eine Frage, die wir gleich mal diskutieren können. Aber wir sehen natürlich auch die Steuerversicherung in vielen anderen Gegebenheiten, ja, bei Wegzügen, bei auch im Vorfeld von Transaktionen, ja, dass man sagt, wenn ich die Transaktion jetzt wie folgt abschließe, wie viel Grunderwerbsteuer fällt dann eigentlich an? Wir wissen das, es gibt diesen Irrsinn mit Signing, Closing, richtige Anzeige, falsche Anzeige, vollständige Anzeige. Ja, und jeder weiß, im Grunde kann mehrfach Grunderwerbsteuer anfallen, obwohl jetzt auch hier die Gerichte mal gegengesteuert sind, richtigerweise muss man sagen. Ja, aber auch solche Dinge sehen wir. Ja, wir sehen Dinge, wo man sagt, so im Bereich Zinsschranke, bei Investitionen, greift die ein, greift die nicht ein. Also ich glaube, es ist ganz, ganz mannigfaltig. Es sind nicht nur die Umwandlungen, aber wir können, glaube ich, gerne mal in solche Beispiele einsteigen, Götz. Also das, du sagst schon Umwandlungen. Also was mich mal interessieren würde, das haben wir mit dir noch nicht gemacht, könnte man auch so einen Teilbetrieb beispielsweise für Auskunft, macht ihr das auch? Also ich glaube, man muss ja bei den Risiken unterscheiden, liegen die im tatsächlichen Bereich mit einer rechtlichen Konsequenz oder liegen die in einer einfachen Rechtsfrage, wo es vielleicht noch keine Rechtsprechung gibt oder wo es Rechtsprechung gibt, die Finanzverwaltung das noch nicht mitmacht oder ist einfach gar keine Auffassung?
Also Kern des Risikos muss rechtlich sein. Aber wenn wir ein ausrecherchierendes Sachverhalt so weit führen, dass wir genügend Komfort schaffen können auf der Versichererseite, dann können wir auch die tatsächlichen Risiken in die Police packen. Teilbetrieb ist ein Klassiker. Ja, Spaltung. Wenn man sagt, okay, ich hab da einen Teilbetrieb, hier einen Teilbetrieb. Ich muss es genau beschreiben können. Und dann kann es Gegenstand der Police sein. Betriebsstätte. Wir haben letztes Jahr eine interessante Police platziert. Österreichische Gesellschaft, 3 Geschäftsführer, 2 Deutsche. Ja, Corona. Wo wurden die Entscheidungen getroffen? Hat diese Gesellschaft nicht zufällig eine Betriebsstätte in Deutschland begründet?
Das ist total spannend, weil das zum Beispiel so eine Frage ist. Ich meine, da kriegst du bei der Finanzverwaltung natürlich nichts dazu, so dass das aber abstrakt jetzt unabhängig vom konkreten Fall überhaupt versicherbar ist, ist ja eine totale Take-Home-Message. Also es ist ja eigentlich erstaunlich. Und wenn man mich gefragt hätte, lässt sich sowas versichern, hätte ich auf den ersten Blick gesagt, ein bisschen schwierig, ist ja sehr nah am tatsächlichen Bereich. Aber man kann eben mit der Tatsachengrundlage da genug Komfort schaffen, um das in die Versicherung zu ziehen, sagst du.
Ja, also wenn ich sage, ich weiß nicht, wo die waren, ich habe keine Belege, ich habe nichts, dann ist es auch nicht versicherbar. Aber wenn ich nachweisen kann, pass auf, ich habe ausgewertet die Reisekostenabrechnungen, Hotelbelege, Restaurantabrechnungen und ich kann Großteil der Zeiten belegen. Zum Teil fehlen mir die Belege, weil die teilweise für einen Tag rübergefahren sind und dann zurück. Aber sagen wir, die Tendenz kann ich darstellen. Dann ist sowas auch versicherbar. Es gibt Märkte, die solche Risiken einkaufen. Teilbetrieb, da gibt es Standard, ja, da ist irgendwo immer bei der IT ein Hiccup, ja, man weiß es nicht, ja, reicht das nicht aus. Wenn ich aber beim Rest Komfort schaffen kann, dass ich sagen kann, ich habe diese Funktion, ich habe sie ausgewertet, ich habe sie getrennt, räumlich, funktional, ich habe das so gebildet, dass ich auf Nummer sicher gegangen bin, 3 Leute mehr dazu gepackt, um da nochmal, sagen wir, mehr Argumente zu haben. Aber es verbleibt trotzdem irgendwo ein Restrisiko und es geht um große Beträge, sodass ich das Risiko nicht tragen will, ich muss es absichern, dann ist es ein Produkt, was hier angewandt werden kann. Ja.
Also ich meine, da ist doch im Grunde genommen das Ergebnis, es ist erstaunlich, wie vielfältig die Risiken sind, die überhaupt so abstrakt dazu geeignet sind, abgesichert zu werden. Da muss man, glaube ich, überhaupt keine Scheu haben, sondern kann sowas einfach mal anfragen und wird oft gute Ergebnisse produzieren. Ne? Ist dann natürlich wahrscheinlich so ein bisschen wie bei der verbindlichen Auskunft so, je wackeliger der Sachverhalt, desto schwieriger wird natürlich irgendwie das sein, auch dann hinterher den verwirklichten Sachverhalt mit dem, den man abgesichert hat, in Übereinstimmung zu bringen. Das muss natürlich gewährleistet sein. Das ist bei der verbindlichen Auskunft letztlich ja genauso, dass wenn man da natürlich was Falsches reinschreibt oder das irgendwie nicht halten kann, dass man dann irgendwelche Themen produziert, wie bindend ist das eigentlich alles. Aber ich glaube, so wenn wir das mal so halten, dass in diesem Strukturierungsbereich, in dem wir sind, in dem es einfach darum geht, gibt keinen Zeitdruck, gibt keine 2 Parteien, sondern es ist einfach nur ein Steuerpflichtiger, der eben irgendwas vorhat, irgendein rechtliches Risiko hat und sagt, das kann ich mal abstrakt absichern. Wie gehen wir da vor? Ich glaube, das wäre total stark, wenn du uns jetzt mal so ein bisschen diesen Prozess darlegst, wie es da zur Versicherung kommt und ganz wichtige Frage ja auch, wie weit kann man so anfragen, bis es quasi kostenpflichtig wird, wie viel Sicherheit kann man schon bekommen, bevor man hier in die Zahlungspflicht auch gerät als Steuerpflichtiger.
Ja, vielleicht eine Frage vorweg, weil die sich immer stellt, zum Prozess, wo beginne ich? Ja? Gehe ich direkt zum Versicherer? Denn die Versicherer, die in diesem Markt aktiv sind, sind bekannt. Das ist auch nicht, die Information liegt an der Oberfläche. Oder nutze ich einen Makler, wie zum Beispiel...
Ich hätte gedacht, ich nehme einen Makler. Ja. Also das brauchst du, glaube ich, nicht weiter erklären. Also ich glaube, dass Leute dich nach dem Podcast anrufen sollen. Aber ich glaube, du willst darauf Ich glaube, du willst auch darauf hinaus, warum das Sinn macht. Ja, weil ich glaube, das haben wir ja auch erlebt, wenn die sozusagen die Beträge groß werden, dann baut er irgendwie große Tower, ja, und das sind keine Häuser, die ihr baut, sondern dann kombiniert auch Risiken und versucht letztlich auch große Summen zu versichern, bringt Versicherungen zusammen, oder? Also ist jedenfalls mein Verständnis, ja.
Ja, ich wollte nicht Werbung für mich machen, sondern weil das ist natürlich meine Werbung, ist jedes Projekt, ja, für das Projekt. Das ist das. Sondern erklären, wie der Markt funktioniert, und das ist der Einstieg. Risikobewertung. Wir verstehen unter Risikobewertung meistens die Euros, die ein Risiko kostet oder was es kosten wird, wenn das Risiko sich realisiert. In der Versicherungswelt ist die Risikobewertung, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, Aufgriff plus die Wahrscheinlichkeit, mit der ich vor dem BFH meine Position verteidigen. Und diese Risikobewertung, die ist alles andere als objektiv. Man kann relativ schnell eine Kalkulation aufstellen und sagen, wenn die Organschaft scheitert, dann ist das so. Wenn die Restrukturierung nicht steuerneutral ist, dann kostet das. Aber wie wahrscheinlich ist der Eintritt? Und an der Frage der Eintrittswahrscheinlichkeit hängt auch die Bepreisung. Und weil es subjektiv ist, gibt es keine andere Möglichkeit, Objektivität reinzubringen, als möglichst viele Versicherer, die solche Risiken einkaufen, zu fragen, ja, die Angebote zu vergleichen, Deckung plus Preis, Ausschlüsse, ja, Einschränkungen, wenn es welche gibt, uns für sich das beste Angebot zu holen. Also wir würden auch privat nicht auf die Idee kommen, eine Autoversicherung abzuschließen, ohne Check24 oder sowas zu fragen. So. Und Check24 gibt's nicht für diese Spezialpolicen, deswegen ist das ein maklergetriebenes Geschäft. So. Und das erklärt auch, wie man in so eine, so einen Prozess einsteigt. Man spricht mit einem Makler seiner Wahl. Dieser wird eine Art Memo brauchen von einer renommierten Kanzlei, Big Four, jedenfalls einem Berater. In diesem Memo muss der Sachverhalt vollständig beschrieben sein. Das ist fast das Entscheidende. Es darf nicht passieren, dass uns im Prozess, im Underwriting-Prozess später, wenn wir die Policy-Verhandlung verhandeln, etwas überrascht. Ja, wie bei jeder anderen Versicherung liefere ich dem Versicherer den Sachverhalt. Ich versichere das Haus gegen Brand. Ja, das ist unter der Adresse, das ist, hat so und so viele Stockwerke, so und so viele Quadratmeter. Diese Information muss ich liefern. Wenn ein Nachbarhaus abbrennt, war das nicht versichert. So muss man auch in der Versicherungswelt denken. Ich muss dem Versicherer einen Sachverhalt liefern, dass man später nicht in Diskussion gerät im Falle des Schadens, was wurde eigentlich versichert. So, plus ich brauche eine rechtliche Würdigung. Je nach Thema, es gibt Themen, da liegt die Antwort an der Oberfläche, da kann die rechtliche Würdigung flacher sein und manchmal braucht man eine richtige Tiefbohrung. Ja.
Okay, aber jetzt mal angenommen, wir besorgen dir das. Ich rufe dich, also typischerweise ist das so, wir rufen dich an und sagen so, kannst du dir das vorstellen, dass man das versichert? Dann sagst du ja oder nein oder vielleicht. Und dann sagst du, genau, schick mir mal Sachverhalt, Memo, fasst mal die Rechtsfragen zusammen, was ihr eigentlich versichern wollt. Und was machst du dann?
Dann nehme ich das Memo, ich lese es durch. Manchmal gehe ich zurück an den Berater und versuche ein bisschen Einfluss auf die Inhalte des Memos zu nehmen. Nicht, was die Risikobewertung angeht, aber zum Beispiel, was Vollständigkeit angeht. Manchmal finde ich Annahmen im Memo, bei denen ich das Gefühl habe, die könnte man beseitigen. Weil jede Annahme im Memo wird wahrscheinlich als Representation in der Police auftauchen und macht die Police etwas schlechter. Ja, so, also ich gucke damit mit etwas anderen Augen auf das Memo, so wie ein Versicherer das Memo lesen würde. Wenn ich das Gefühl habe, da könnte man nachziehen, nachsteuern, hier vielleicht eine andere Komponente. Beispiel, weil häufig 42 Euro. Ja? Ich habe irgendwo eine ganz normale rechtliche Würdigung einzelner Schritte, aber im Hintergrund ist irgendwie, es könnte sein, dass jeder Schritt für sich unproblematisch, also alle zusammen 42 Euro auslösen. Wenn ich im Memo nicht zu 42 Euro finde, dann weiß ich, das bekomme ich auch in die Police nicht rein. Bekomme ich eine halbe Seite Standard, ja, 42 Euro liegt nicht vor, weil 1, 2, 3. Das verschafft mir die Möglichkeit, sagen wir auch Versicherungsschutz so weit abzufragen, dass ich auch dieses Thema von der Police gedeckt bekomme. So, nachdem ich es gelesen habe, erstelle ich eine Submission, sogenannte Submission, also eine Marktansprache, in der ich für die Versicherer das Risiko vorkaue, also zusammenfasse, zusammendampfe, auf die wesentlichen Punkte eingehe und auch schon mal die Deckung, so wie ich mir die vorstelle, vorgebe. Ja, ich schreibe auch in meiner Submission explizit, so und so sollte meines Erachtens die Formulierung des versicherten Risikos sein. Ich mache das und dann gehe ich an die Märkte, die solche Risiken decken. Je nach Größe, je nach Jurisdiktion, je nach Thema. Manche Versicherer können natürliche Personen nicht decken. Manche Versicherer haben extreme Schwierigkeiten mit nicht transaktionsbezogenen Risiken. Manche Versicherer mögen bestimmte Themen besser als die anderen. Das ist alles so Marktkenntnis aus vielen, 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 vielen Projekten, die wir über Jahre gemacht haben. Dann spreche ich die Versicherer an. Meistens rufe ich auch an danach. Ich diskutiere das Risiko. Ich versuche das schmerzhaft zu machen. Ich versuche reinzuhören, wo sind die Schmerzpunkte? Wo sehen Sie die Schwierigkeiten? Manchmal spiele ich das zurück an die Berater, hole mir die Argumente vom Berater und gehe nochmal zu. Es ist Arbeit, ja?
Das
ist
ja, das Arbeit. Haben wir auch schon erlebt, ja, Alexander, dass eben du zurückkommst oder sogar die Berater der Versicherung dann letztlich über dich zurückkommen und sagen, so irgendeine Kanzlei X, die ihr dann eingeschaltet habt, die sagt, so fragt da mal bitte nach und zu folgenden Punkten, 1, 2, 3, 4, 5. So, und in der Tat. Und dann kommen wir nochmal zurück, beantworten das und dann gibt es halt eine Versicherung oder nicht.
Ja. Genau. Und Ziel ist, Angebote einzuholen. Und man muss sich die Versichererseite so vorstellen, dass auf der Versichererseite Profis sitzen. Das sind ehemalige Partner aus Großkanzleien, das sind Big Four-Leute, die viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit Steuern verbracht haben. Die sind in der Lage, selbst diese Risiken einzuwerten, einzuschätzen. Die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes. Sie nutzen selbst Berater, da wo sie sich nicht sicher fühlen, holen zweite Meinung ein und so weiter. Also da, das dauert, diese Submission-Phase dauert so 3-4 Tage, manchmal 2 Tage, wenn es schneller gehen muss. Aber 4 Tage sind völlig aus. Und in diesen 4 Tagen passiert sehr viel. In diesen Tagen wird vertiefte fachliche Diskussion geführt auf allen Seiten, weil danach erwarte ich vom Versicherer, dass er mir sogenannte Non-Binding Indication gibt, die faktisch sehr binding ist, weil wenn der Versicherer sich einmal committed hat, gesagt hat, ja, ich decke das Risiko zu diesem Preis, dann ist es schon, sagen wir, sehr viel wert und wir können uns darauf verlassen, dass der Versicherer nicht ohne Grund abspringt. Und das heißt, die Versicherer müssen halt dieser Tage das einwerten und die Entscheidung treffen, die sie eigentlich, von der sie nicht so ganz leicht wegkommen. Und dann sammle ich diese Non-Binding Indications, packe in Form eines Reports. Ja, wir sind im regulierten Bereich, also ich muss auch bestimmte Informationspflichten erfüllen und so weiter. Aber der Kern wird sein, eine Tabelle, in der steht, versichert wird mit dieser Formulierung, so wird das Risiko bezeichnet, zu diesem Preis, mit diesen Einschränkungen. Und das gebe ich an euch, Mandanten zurück. Und bis zu diesem Zeitpunkt löst es keine Kosten aus.
Und das ist ja häufig schon sehr, sehr wertvoll, muss man sagen. Ja, weil häufig sind wir natürlich auch in Bereichen unterwegs, ja, wo wir mit den Mandanten diskutieren und die Mandanten sagen, ja, aber wie du schon gesagt hast, ihr müsst doch eigentlich das selber einschätzen können, das Risiko, ist das hoch, ist das nicht so hoch? Ja, und wo wir denen sagen, also lasst uns mal eine Versicherung machen und wenn die Versicherung zurückkommt und sagt, da ist auch eine Versicherung, also zum Beispiel, was haben wir schon erlebt, ja, dass von den Versicherungen, die du angesprochen hast, dass welche zurückkommen und sagen, die macht's nicht, weil denen das Risiko zu groß ist. Manche machen es dann aber auch zu derselben Frage. Aber das ist auch ein klares Zeichen, dann sollte man das auch zwingend machen, ja, weil dann einfach das Risiko einfach doch relativ hoch ist, ja. Und manchmal ist es dann vielleicht sogar so, dass man sagt, dann kann ich das halt so nicht durchführen und muss mir noch mal einen anderen Weg überlegen, ja.
Genau, also das passiert. Manchmal komme ich zurück und sage, ich habe 15 Versicherer angesprochen, ich habe das diskutiert und alle haben gesagt, nee, das ist zu heiß, zu hart am Wind gesegelt, das ist, da glauben wir nicht an das gute Ergebnis, ja. Das gibt es, nicht oft, aber es gibt es, ja.
Genau, wir hatten das noch nicht, um das hier auch klar, genau, um das auch nochmal klarzustellen. Typischerweise warst du bisher immer zurückgekommen und hast gesagt, das geht und dann, wie gesagt, aber in einem Fall, den wir kürzlich hatten, war auch mal eine Versicherung dabei, die dann gesagt hat, eine von mehreren so eher nicht, ja.
Ja. Vielleicht ist das aber auch nicht eine gute Gelegenheit, um mal zu sagen, wann es schwierig wird mit der Versicherung, wann man nämlich nichts mehr bekommt. Und das ist insbesondere bei unseren Fällen, in denen wir in der Strukturierungsberatung sind und die Alternative eben klar auf der Hand liegt, nämlich die verbindliche Auskunft. Ne? Und ich meine, Alexander, ich nehme dir da, glaube ich, nichts weg, wenn ich sage, dass eben in der Sekunde, in der bezüglich des Risikos schon zum Beispiel eine erfolglose verbindliche Auskunft gestellt wurde oder eben da schon viel Kommunikation zu einem ganz konkreten Fall mit dem Finanzamt stattgefunden hat, dass die Versicherer dann nicht gewillt sind, sowas noch zu versichern, weil das gerade nicht gewollt ist. Das sind dann eher Situationen, die eben schon im Risiko sind. So, dass ich habe von dir mitgenommen, Alexander, das geht dann auch noch, aber eben zu eigentlich nicht mehr kompetitiven Preisen, also jedenfalls sehr, 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 sehr hohe Fees und es ist nicht so einfach. Also kannst du gerne auch gleich noch was dazu sagen kurz, aber das führt natürlich dazu, dass hier eine logische Abfolge besteht. Ja? Also man kann nicht sowohl die verbindliche Auskunft antesten und parallel dazu die Versicherung antesten, sondern wenn man ernsthaft erwägt, irgendwie einen Sachverhalt auch zu versichern und sich damit wohlfühlt, dann muss das im Grunde genommen vorgeschaltet sein. Dann muss man erst den Versicherer anfragen, dann kann man sich entscheiden, möchte man das eigentlich versichern oder nicht. Und dann kann man die verbindliche Auskunft meinetwegen beantragen, wenn man gesagt hat, die Versicherungskonditionen, die schmecken mir nicht. Aber andersrum funktioniert das eben einfach nicht. Wenn man erstmal die verbindliche Auskunft eingereicht hat, ist der Zug nahezu abgefahren. Das ist korrekt,
nahezu. Ja? Ja, nahezu. Es gibt natürlich, es gibt alles in dieser Welt und auch in der Welt der Versicherung. Wenn ich die verbindliche Auskunft beantragt habe und die Finanzverwaltung hat sie abgelehnt, aus materiellen Gründen, dann ist es ein Litigation Buyout. Dann weiß der Versicherer, wenn er das versichert, geht er mit offenen Augen in ein Streitverfahren und das landet vor dem BFH. So. Wenn ich einen extrem starken Fall habe und super Argumente und die Finanzverwaltung ist komplett unreasonable, ja, kann das immer noch gehen, aber das wird teuer. Was meine ich mit teuer? Das wird wahrscheinlich so 5, 6, 7% kosten, vielleicht Richtung 10% des maximalen Schadens. Die normale Police in Deutschland kostet zwischen 2 und 3% und es gibt ganz viele Policen, die unter 2% kosten. So. Und dann merkt man, man stellt nur ein Beispiel, wenn man 10 Millionen Risiko hat, da liegen zwischen 2%, 200.000 und 6%, 600.000 schon Welten. Hätte man eine andere Strategie gewählt und erst die Versicherung angefragt, die 2% bekommen, ja, und dann vielleicht die Police abgeschlossen, dann wäre man günstiger gefahren. Selbst bei einem extrem starken Fall, ja, wo man sagt, okay, das ist, ich habe wirklich alle Argumente liegen, sind auf meiner Seite. Und dann gibt es die Fälle, in denen die Finanzverwaltung die verbindliche Auskunft aus formellen Gründen ablehnt. Es ist gar keine Rechtsfrage, hier ist nichts streitig oder da ist was in Vorbereitung auf der BMF-Ebene. Bis da, sagen wir, ein neuer Erlass kommt, beantworten wir keine Fragen. Solche Geschichten. Das ist näher, also das ist aber immer noch ein Problem, weil ich dem Finanzamt das Thema auf den Tisch gelegt habe mit Gegenargumenten. Das ist ein Problem. Ich muss ja die verbindliche Auskunft streitig darstellen. Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, ich muss dem Finanzamt auch Argumente liefern, die gegen mich sprechen. So, also riskiere ich, dass in der nächsten Betriebsprüfung der Finanzbeamte kommt, meine verbindliche Auskunft studiert hat und genau das mir auf den Tisch knallt. Möglicherweise immer noch versicherbar, aber auch deutlich teurer und schwieriger. Wenn ich die verbindliche eingereicht habe, also, und das muss man sagen, ich bin wie so ein Orthopäde, ich sehe nur kaputte Knie und Schulter. Ja, es gibt wahrscheinlich ganz viele gesunde Menschen da draußen, die laufen mit tollen Knien und tollen Schultern, die gehen aber nie zum Orthopäden. Und so ist bei mir, ich sehe nur kaputte Fälle. Ich sehe Fälle, wo die verbindliche eingereicht wird, scheitert und dann muss ich irgendwie da gucken, dass ich die Kuh vom Eis bekomme. Super schwer und teuer. Und da sage ich immer, hätten sie, wären wir früher.
Das ist, glaube ich, verstanden. Also wenn man das ernsthaft erwägt zu machen, muss man das halt einfach vorher machen. Genau. So, und das ist natürlich eine interessante Situation, weil wenn man sagt, eigentlich dieses Versicherungsangebot als solches, das möchte ich meinem Mandanten eigentlich gerne zeigen, dass es das auch noch eine alternative Möglichkeit ist, dann haben wir immer in dieser zeitlichen Hinsicht so eine Schrittabfolge. Und das führt dazu, dass wir eigentlich da oft dann in einer Situation sind, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie die verbindliche Auskunft ausgehen würde, wo man sich denkt, eigentlich haben wir auch gute Chancen, die verbindliche Auskunft zu bekommen. Er hat eben schon ein halbes Jahr vorher ein Angebot auf dem Tisch von der Versicherung, die sagt, das würden wir im Übrigen auch versichern und übrigens ist der Preis auch ziemlich gut.
Ja.
Und dann gibt es oft Leute, die vorher gesagt haben, oh, ich will das eigentlich verbindlich absichern, das ist mir eigentlich lieber als Produkt. Und die sagen, aber auf der anderen Seite kann ich auch jetzt schon Sicherheit haben und nicht erst in einem Dreivierteljahr. Und das Ganze kostet mich eben 1-2%, aber das 3%, also irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Aber die Beträge sind eben nicht so riesig, als dass man das nicht oft auch in Kauf nimmt für im Grunde genommen sehr vorgezogene Sicherheit, die man da bekommt.
Ja, das macht absolut Sinn, strategisch, absolut. Man verliert nichts, weder an Zeit noch an Geld, wenn man die Versicherungsmärkte abfragt und sich Angebote einholt. Man hat einfach eine bessere Entscheidungsgrundlage für die Frage, was mache ich, gehe ich Richtung verbindliche Auskunft oder Versicherung. Also diese Übung kann man immer machen und die kann man auch mit dem Antrag auf verbindliche Auskunft machen. Also man braucht nicht mal extra Unterlagen, weil ich gehe immer davon aus, dass im Antrag alles steht, ja, alles steht, ja. Was
Das ist sozusagen dein Memo dann, ja, ist die verbindliche Auskunft. Ja, vielleicht noch sozusagen, wenn wir in dem Stadium sind, will ich versichern oder nicht, ab welchem Betrag, ab welchem potenziellen Steuerrisiko versichert ihr eigentlich und bis zu welchem Betrag sagt ihr, können wir da irgendwie eine Versicherung anbieten?
Ja, also ich fange mal oben an, was ist maximal möglich, wenn man den gesamten, und man muss sagen, wir zapfen ja weltweiten Markt an. Ja, wir sprechen die gleichen Versicherer, die von unseren US-Kollegen oder UK-Kollegen oder Kollegen in Asien angesprochen werden. Und wenn man diesen gesamten Markt anschaut, die Kapazitäten zusammenrechnet und die Aggregationen, also die manche Versicherer stören sich auf der Rückversichererseite, ja, die blockieren sich gegenseitig. Wenn man das alles bereinigt, kommt man auf 1,1, 1,2 Milliarden.
Okay.
So viel können wir pro Einzelrisiko am Markt platzieren. Wir haben schon Policen platziert, die Richtung 700, 800 Millionen gingen. Dieses Jahr haben wir die größte Police dieses Jahr war 264 Millionen schwer. Das ist oben. Also oben sind wir relativ flexibel. Unten, bei den unteren Limits, sagen wir so, Risiken unterhalb von 3 Millionen Euro sind verhältnismäßig teuer. Mhm. Warum ist das so? Weil die Versicherer dann Mindestprämien abfragen.
Klar.
Sagen, unter einem bestimmten Niveau lohnt es sich, sich damit nicht zu beschäftigen. So 300.000, das ist einfach so.
Und das ist der Mindestbetrag, sagst du, ja? 300.000 ist sozusagen die Mindestprämie. Okay.
Mhm. Nee, 3 Millionen, so würde ich sagen. Wir haben da schon Risiken 1,2 Millionen versichert. Ja. Aber dann muss man rechnen, ja? Dann sagt der Versicherer zähneknirschend, okay, aber unter 60.000 kann ich nicht machen, weil es sich für mich nicht
lohnt. Ja, das ist meine Frage. Du sagst im Grunde sozusagen, so eine Mindestfee ist dann im Grunde 60.000, ja?
Ja. Okay. Ja, plus Versicherungssteuer, plus Anwaltskosten des Versicherers. Also ich komme so bei 100.000, 110.000 raus. Wenn das Risiko nur 1 Million ist, dann kann man sagen, im Verhältnis zum Risiko ist es
klar, teuer.
Teuer. Manchmal trotzdem erforderlich und die Kunden kaufen das, aber man muss es im Hinterkopf behalten, dass im unteren Bereich innerhalb der 3 Millionen.
Ja, das ist ja weil wegen der Anwaltskosten, die dann auch damit verbunden sind. Ich meine, Kostenbestandteil, der ja nicht prozentual abgedeckt ist, ist ja auch die Underwriting-Fee, die ja im Wesentlichen dazu gebraucht wird, auch um den Berater des Versicherers zu bezahlen. Nicht? Und das ist halt Betrag X. Nicht? Also da sind natürlich Unterschiede zu sehen, aber am Ende des Tages sind das Kosten, die nicht mitwachsen und irgendwo nicht mehr weiter sinken können.
Aber vielleicht, wenn wir an der Stelle, lohnt sich sich darüber zu unterhalten, was ist das Limit? Also was kaufe ich denn ein? Was muss ich da reinpacken? Ich bin relativ frei bei der Bestimmung des Limits. Also ich könnte sagen, mein Schaden maximal ist 100, aber ich kaufe nur 50 ein. Die anderen 50 halte ich auf den Büchern. So eine Strategie kann man fahren. Was muss ich da reinrechnen? Ist der Steuerschaden selbst? Also was passiert, wenn meine Umwandlung eben doch nicht steuerneutral ist? Dann gehört da rein auch noch Verspätungszins und Zuschlag. Ja, für die eben Zeit der streitigen Verfahrens oder unstreitigen Verfahrens oder gerichtlichen Verfahren, außergerichtlichen Verfahren, sagen wir so. Dazu gehört auch Verteidigungskosten gehören dazu. Anwaltskosten, Gerichtskosten. Und in manchen Situationen Tax Gross-Up. Das ist insbesondere bei Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer der Fall, weil Zahlung der Körperschaftssteuer ist keine steuerlich relevante Betriebsausgabe, aber die Auszahlung aus der Police ein Ertrag. Ja. Mhm. Und das packt man alles zusammen und sagt, okay, das ist mein Schaden, das ist mein Limit. Und die Kosten der Police sind diese besagten 2-3% dieses Limits. Ja.
Und wann zahlt ihr eigentlich? Zahlt ihr erst dann, sage ich mal, wenn die Steuer bestandskräftig festgestellt ist oder auch schon zu dem Zeitpunkt, wo die Zahlung fällig wird? Ja, also das ist ja beispielsweise bei der Kapitalertragssteuer kann das ja schnell passieren, dass man da eine grenzüberschreitende Struktur hat, die hat man versichert. Und dann kommt letztlich die Finanzverwaltung mit der Haftung und man muss zahlen, aber man hat natürlich noch den Weg zum BFH. An welcher Stelle zahlt die Versicherung?
Ja, Also im Normalfall, wenn wir nicht über Litigation Buyout Policen sprechen, also nicht über die Risiken, die bereits im streitigen Verfahren sind, zahlt der Versicherer aus, sobald der Versicherungsnehmer zahlen muss. Okay. Sprich, es ist eine Festsetzung der Steuer. Man erwartet, dass der Versicherungsnehmer einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellt. Wenn dieser nicht gewährt wird, dann zahlt der Versicherer aus. Gewinnt man am Ende des Prozesses mit seiner Auffassung und fließt das Geld zurück, das muss man natürlich den Versicherer wiederum erstatten. Also die Versicherung löst nicht nur das Eigenkapitalthema, nämlich der finale Schaden, sondern auch Cashflow. Ja? Und das ist übrigens für viele Mandanten fast das Entscheidende. Ja? Fast das Entscheidende für Erwerb der Police, weil stellen wir uns vor, wir haben einfach aus der Praxis, wir haben eine natürliche Person, die ihr Lebenswerk verkauft, ihr Unternehmen verkauft und dann zum Beispiel ins Ausland verzieht und da ist irgendwo eine Exit Taxation und er realisiert richtig hohe Beträge, so 200 Millionen und die Besteuerung, die ihm droht, sind 50 Millionen und er sagt jetzt, wenn ich jetzt zahlen müsste, dann ist es bad enough, ja, aber ich zahle und dann weg, aber wenn die Finanzverwaltung in 5 Jahren kommt, habe ich diese 50 Millionen nicht. Weil die habe ich weitergegeben an die nächste Generation, die habe ich dann in die Stiftung eingebracht, die habe ich investiert. Und dann plötzlich bin ich von richtig wohlhabend sehr arm.
Ja.
Weil so, dann bin ich Sozialamtsfall, weil ich kriege das Geld nicht mehr zurück, gescheit. Und ein Darlehen von einer Bank für die Steuerschulden, das bekomme ich auch nicht. Und das alleine, ja, wenn wir stellen uns vor, es sind gestandene, sagen wir, Geschäftsleute, die plötzlich realisieren, das kann passieren, dass ich in 3 Jahren, 5 Jahren in so eine Situation gerate, obwohl sie sicher sind, die werden sich am Ende mit ihrer Auffassung durchsetzen, aber alleine mal 5 Jahre Ungewissheit, das schreckt sie so, dass sie sagen, das ist der Hauptgrund, warum ich diese Police kaufe.
Ja. Vielleicht noch eine Frage von mir, die vielleicht, glaube ich, auch viele interessieren. Also wir reden jetzt natürlich über Strukturierungsfragen. Man sagt, da gibt es ein einmaliges Ereignis und da wissen wir, ist das Ereignis jetzt gut gegangen, ist es nicht gut gegangen, unterschiedliche Rechtsauffassungen. Es gibt natürlich aber auch Fälle, wo wir über Dauersachverhalte sprechen. Also wo wir auch Fälle versichern lassen, wo wir sagen, ist zum Beispiel Zinsabzug sichergestellt über die nächsten Jahre. So, das sind natürlich Dauersachverhalte und da natürlich die Frage, wie lange kann ich eigentlich solche Sachverhalte dann irgendwie auch versichern lassen, ja, über welchen Zeitraum, ja, gibt es da irgendwelche Grenzen, Erfahrungen?
Ja, also die Policen sind im Grundsatz 7- oder 10-jährige Policen. Man muss aber wissen, das sind alles Claims-Made-Policen. Das heißt, ich muss innerhalb dieses Zeitraums den Schaden geltend gemacht haben. Der Schaden muss nicht final festgesetzt worden sein. Die finale Festsetzung kann später erfolgen. Und für die verwirklichten Sachverhalte reichen 7 Jahre aus, es sei denn, wir sprechen über eine Steuer außerhalb des Deklarationsprozesses, zum Beispiel Grunderwerbsteuer, da brauchen wir etwas länger, weil die Festsetzungsverjährungsfrist anders läuft, ja. Wenn wir, sagen wir, Sachverhalte, die sich erst in der Zukunft verwirklichen, versichern wollen, oder Dauersachverhalte, die sich jeden Monat, jedes Jahr verwirklichen, ja, so nach vorne vorrollend, dann ist es entscheidend, dass man möglichst lange Fristen hat, also die möglichst lange Lauffristen der Police hat, klar, weil man möglichst viele Sachverhalte. Also mein Paradebeispiel, das ist die Police von vor 2 Jahren, das war eine Bank, die ein neues Geschäftsmodell implementiert hat. Das Modell war so auf die Schnittstelle IT-Leistung, Software und Bankleistung. Und da die Frage, 2 selbstständige Leistungen, IT-Leistung unser steuerpflichtig, Bankleistung unser steuerfrei oder Hauptleistung unselbstständige Nebenleistung. Ja? Und der Vorstand saß da und entschied darüber, dieses Geschäftsmodell umzusetzen, was das Business verlangt hat oder gewollt hat oder nicht. Und die Marge auf diesem Geschäft waren keine 19%. Das heißt, sie wussten, wenn sie es umsetzen mit dem Risiko, dann arbeiten sie gegen die GOV, und zwar mit jedem einzelnen Euro, dass sie Umsatz machen, wenn das Risiko sich realisiert. Und wir haben die Police platziert tatsächlich und nach vorne die Jahre versichert, also geschätzt, was die Bank mit diesem Geschäftsmodell verdienen wird, was wäre die umsatzsteuerliche Auswirkung über die Jahre. Mit einer 10-jährigen Police, 6 Jahre, 6, 7 Jahre reingerechnet, in der Hoffnung, dass in dieser Zeit mit den Betriebsprüfungen eine Klärung erfolgt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird der Kunde nachkaufen, weil es ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung. 19% Schaden gegen, da ist 1,8% Versicherungsprämie einmalig, ja. So. Und das hat die Bank dann in das Geschäftsmodell einkalkuliert. Hat gesagt, jedes Mal, wir werden vorwärts rollieren. So. Es gibt einen Versicherer tatsächlich, der länger als 10 Jahre kann. Der kann 12,5 Jahre. Ja. Dann ist aber Schluss. Dann muss man sagen, dann müssen wir darauf setzen, dass sich in diesen 12,5 Jahren das alles klärt. Oder glaube,
wir wissen,
wer
es ist.
Genau, aber schon
wissen,
wer es
ist. Ja, das ist. Ja. Genau. Also wir gehen im Prozess weiter. Es gibt einen Bericht. In diesem Bericht stehen 3, 4, 5 Versicherer, die gerne das Risiko versichern würden. Da schaut sich der Berater, der Kunde an und sagt, okay, wir möchten mit diesem Versicherer weitermachen. Das ist das beste Angebot wirtschaftlich und von der Deckung. Das ist der Zeitpunkt, wo es anfängt, Geld zu kosten. Und zwar, der Versicherer wird ein zweites Memo abfragen bei seinem Berater. Die Kosten für diesen Berater wird der Versicherer weiterleiten. Das sind die sogenannten Underwriting-Kosten. Dafür wird der Versicherungsnehmer ein Expense Agreement unterschreiben. Man weiß, das ist der Betrag. Es wird nicht, das ist nicht zufällig, sondern, oder nicht außerhalb der Kontrolle, sondern das ist jetzt der Betrag. Meistens sind das so 20, 25, 30.000, je nach Schwierigkeitsgrad und je nach Größe des Risikos. Wenn man, genau, und es gibt noch so eine, ja, Break-Fee, wenn man, von Marsch. Dann beginnt das Underwriting. Das Underwriting hat zwei Teile. Das ist einmal nochmal Durchleuchtung des Risikos mit dem Berater. Es gibt, der Versicherer will alle Unterlagen sehen, er will bestimmte Fragen stellen, die Antworten auswerten und das Risiko für sich sozusagen, ja, durchleuchten, nur durchleuchten, dass er final versichert. Der andere Teil ist die Verhandlung der Police. Die Police ist keine Standardpolice, es gibt keine AGBs, es gibt kein Kleingedrucktes, sondern die Police wird verhandelt wie so ein Kaufvertrag in der M&A-Situation. Und das ist auch anders als bei jeder anderen oder bei fast jeder anderen Versicherung. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann auf die Idee gekommen seid, eure Krankenversicherung mal zu markupen oder Autoversicherung zu sagen, ich mache mal ein Markup auf die Autoversicherungspolice. Kommt man nicht. So, hier wird ein Markup erstellt. Es gibt ein, von uns zumindest ein Broker-Markup, wo wir darauf achten, dass die Versicherung im allgemeinen Teil dem Marktstandard entspricht. Und das wissen man über viele, viele Projekte kennt man die Police, man weiß, an welchen Stellen, wo welche Ecken abgeschliffen werden müssen, wo man, wie gesagt, worauf man achten muss. Und es gibt ein Markup vom Berater meistens, und man verhandelt die Police so lange mit dem Versicherer, bis alle zufrieden sind und alle sagen, ja, das ist es, ja. Man, mit diesem Wortlaut decke ich das Risiko vollständig. Und dann hat man die Police und die unterschreibt man dann.
Kann ich auch so bestätigen, Jens, ja, du auch. Der ja. Prozess, der ist in der Tat.
Aber jetzt noch deine Frage.
Also geprägt von zwei Leuten, die zueinander kommen wollen. Ne? Das muss man schon sagen. Aber eben trotzdem im Detail dann natürlich wie ein kleiner M&A-Vertrag. Da ist das ja im Grunde eine vergleichbare Situation. Und auch mit ähnlichen Sachen. Ne? Ich will auch Mitwirkungspflichten. Ich meine, jemand anderes trägt das wirtschaftliche Risiko. Aber der Steuerpflichtige ist natürlich der Steuerpflichtige. Da muss die Versicherung Mitspracherecht haben bei den Erklärungen und so weiter. Das ist also alles eigentlich sehr ähnlich wie irgendwie M&A-Steuerthemen. So, jetzt aber die interessante Frage, was ist eigentlich, wenn sich das realisiert, Alexander? Und ich glaube, ich hoffe, du hast eine gute Antwort, dann können wir danach ordentlich Schluss machen.
Ja, also das sagen wir so, es gibt nicht viele Claims-Situationen in Deutschland, weil das Produkt einfach nicht alt genug ist. Also Steuerthemen haben einen extrem langen Nachlauf. Es gibt aber gute Erfahrungen aus dem nahen europäischen Ausland und weltweit. Die Versicherer zahlen aus, also auszahlen auf die Schäden, das ist Teil des Versicherungsgeschäfts. Und es gibt Prozesse, es gibt Claims-Prozesse, die noch nicht zur Auszahlung geführt haben, die aber jetzt anlaufen und laufen. Und ich erlebe diesen Markt als einen sehr nüchternen und emotionslosen Markt. Meistens meldet sich der Berater oder der Kunde und sagt, hier, ich habe eine Betriebsprüfung und die Betriebsprüfung hat gerade das Thema, auf das Thema mit dem Finger gezeigt. Das ist die sogenannte Claims Notice. Und ab da setzt man sich zusammen und überlegt, was ist die richtige Strategie? Wie antworte ich darauf? Was mache ich? Wenn die Bescheide da sind, erhebe ich Einsprüche, klage ich dagegen und so weiter. Und das ist, sagen wir, da wird ganz einfach fachlich diskutiert und meistens kommt man auch relativ zügig zur gemeinsamen Strategie. Das ist so. Ansonsten, es gibt von Marsh jedes Jahr ein Claims Report. Ja, das ist auf der Homepage von Marsh, kann runtergeladen werden und da sind weltweit auch die Steuerrisiken, die in der Regulierung sich befinden, beschrieben. Und es gibt solche Reports auch von anderen Brokern. Also es ist, es gibt diese grundsätzliche Skepsis, Versicherungen gegenüber, die zahlen eh nicht aus. Das kann ich aus meiner Praxis nicht bestätigen. Wie gesagt, hier sind Profis am Werk und die haben ein Interesse daran, dass dieser Markt langfristig funktioniert. Ja, und dann, es gibt keine unreasonable moves, ja, würde ich mal so sagen, in keine Richtung. Ja, habe ich nicht erlebt.
Ja, zumal in der Tat die individuell ausgehandelten Policen ja, also jetzt, die wir gesehen haben, oft auch eigentlich sehr, sehr klar formuliert sind, wo beiden Beteiligten eben auch sehr klar ist, was hier versichert werden soll. Und wenn das ordentlich beschrieben ist, dann ist das eben auch oft eine relativ eindeutige Sache.
Und die Kunst ist, die Police so zu gestalten, dass die Deckung möglichst breit ohne Einschränkungen sind. Zum Beispiel, die Restrukturierungsschritte 1 bis 7 lösen keine Besteuerung der Schildreserven aus. Punkt. Egal aus welchem Grund, egal ob es Schritt 3 ist oder Schritt 5, man versichert eine Veränderung der Struktur und sagt, am Anfang der Struktur und am Ende der Veränderung bleiben die Buchwerte stehen. So. Also da gibt's, es ist, man gestaltet die Verträge so, dass es keine Backdoors gibt, sagen wir, keine Schlupflöcher, keine, das ist die Kunst.
Selbstredend, aber dann, Alexander.
Selbstredend, ja. Ja. Aber das ist halt Handwerk. Das ist Handwerk vom Berater, vom Broker und vom Versicherer, da ein Produkt zu schaffen, mit dem alle zufrieden sind. Nur dann ist es ein erfolgreicher. Die Finanzverwaltung kann sich leisten, nicht kundenorientiert zu arbeiten. Das kann der Versicherer nicht. Ja, und das ist halt der große Vorteil und auch der große, das große Unterschied.
Ja, ja, fast ein schönes Schlusswort. Ja.
In der Tat. Also vielen, vielen Dank, Alexander. Ich glaube, an der Stelle machen wir wirklich dann Schluss. Das war sehr aufschlussreich. Ich meine, wir kennen das, aber wir merken das ja auch, dass auch unsere beratenden Mandanten das nicht zwingend so gut kennen. Und ich glaube, du hast dir einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, wie das funktioniert, was das kostet, was man machen muss, worauf man achten muss. Und ja, nochmal, wir haben ja auch da gute Erfahrungen, nicht nur mit dem Markt als solchen, sondern auch natürlich in unserer engen Zusammenarbeit gefunden. Und das kann ich alles so unterstreichen, was du gesagt hast. In dem Sinne, euch einen schönen Nachmittag noch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
TaxPod, der Steuerpodcast.